Einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten. Herzlich willkommen zum Podcast von WIMAKLER für mehr Erfolg in der Versicherungsbranche. Hier dreht sich alles um euch. Tipps und Tricks für nachhaltigen Erfolg und vieles mehr.
Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich hoffe, ihr konntet im Januar direkt Vollgas durchstarten und habt gute Ergebnisse erzielt. Ansonsten wünsche ich euch bei dem, was ihr so tut, viel Erfolg weiterhin und nur das Beste. Also wer auch immer hier sich einschaltet, ich gönn's dir und ich freue mich vom Herzen für dich, wenn der Januar gut gelaufen ist. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Ich würde es eingehend erstmal mit einer Instagram-Story starten, die ich vor kurzem gesehen habe. Und zwar, ich bin da, saß da auf der Couch und habe da so ein bisschen rumgescrollt und dann kam irgendwann, Rolex zahlt keine Steuern. Dann habe ich gesagt, wow, okay. Also, der Beitrag sagt eigentlich Folgendes aus. Rolex ist eine gemeinnützige Stiftung in der Schweiz und zahlt deshalb keine Steuern. Rolex hat letztes Jahr 10 Milliarden Dollar verdient. Davon blieb Rolex die gesamte Summe, weil sie das Gesetz kennen. Wissen ist Geld. Wissen ist Macht. Angewandtes Wissen ist echte Macht. Und dahingehend möchte ich euch eigentlich darüber aufklären, womit ich mich jahrelang eigentlich nicht beschäftigt habe, beziehungsweise womit ich jahrelang zu kämpfen hatte und ich mich dann endlich dazu bereit erklärt habe, weil ich es richtig ekelhaft gespürt habe am eigenen Leib, mich mit dem Thema Steuergestaltung und Steuergestaltungsmöglichkeiten in Deutschland auseinanderzusetzen. Grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass die meisten sich selbstständig machen, zum Gewerbeamt fahren und für, keine Ahnung, schlag mich tot, für 30 Euro einen Gewerbeschein kaufen oder erlangen und dann ab geht's. Dass man sich mit den verschiedenen Rechtsformen eher selten auseinandersetzt, liegt irgendwo auf der Hand. Ich sag euch warum. Ich habe Wirtschaftsabitur gemacht und mir wurde das damals erklärt, aber damals war das nicht von hoher Relevanz für mich. Also ist es irgendwo ja im Unterbewusstsein, im Gedächtnis abgelegt worden, abgespeichert worden und das war's. So, später habe ich im Studium auch die verschiedenen juristischen Formen kennengelernt, aber mehr in Richtung Aktiengesellschaft und so weiter und so fort. Ich glaube, genau da sollte man ansetzen, dass die meisten in Deutschland eigentlich gar keine Ahnung haben, welche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten sie haben. Und was machen sie dann? Sie suchen sich irgendwann einen Steuerberater. Also Gewerbe ist angemeldet, jetzt gehe ich zum Steuerberater und sage, hey, lieber Steuerberater, das bin ich, hier, ich bin Najim und ich vermittle jetzt Versicherung und das sind so meine Einnahmen, was soll ich denn tun? Die Sache ist, dass die meisten Steuerberater in Deutschland auch nur Buchhalter sind. Also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich mache jetzt auch hier keine Steuerberatung, das darf ich auch rechtlich gesehen nicht, aber ich habe durch verschiedene Kontakte, durch verschiedene Vorträge, durch verschiedene Menschen mittlerweile mir selber ein sehr lukratives Modell gebaut. Und das ist der Punkt, warum ich dem einen oder anderen grundsätzlich jetzt mit dieser Folge aufmerksam machen möchte, dass es gewisse juristische Personen gibt. Es gibt den Einzelunternehmer und es gibt auch eine Holding. Und ich würde sagen, wir fangen grundsätzlich einfach mal an, uns mit dem Thema Einzelunternehmer zu beschäftigen. Also die meisten, die irgendwie im Strukturvertrieb tätig sind, die dürfen rechtlich gesehen auch nur Einzelunternehmer sein. Also ich habe selten einen aus dem Strukturvertrieb kennengelernt, der auch eine Holding oder eine GmbH zum Beispiel hatte. Es kann sein, aber die meisten, die ich gesehen habe, eher Einzelunternehmer. Und das liegt daran, weil der echte Unternehmer im Prinzip den Vertriebspartner in volle, also in Regress nehmen möchte. Er versetzt sozusagen die natürliche Person, den Najim als natürliche Person, in volle Haftung. Das heißt, wenn der morgen den Vertrieb verlässt, dann haftet er komplett dafür. Nehmen wir mal an, er hätte eine juristische Person in Form einer UG und hat jetzt irgendwie den Vertrieb verlassen und kündigt oder meldet deswegen dieses Unternehmen komplett ab. Dann sieht es da ein bisschen anders aus. Naja, aber darum soll es im Prinzip gar nicht gehen. Es soll eher darum gehen, dass du als Einzelunternehmer ja eher Wie soll ich es freundlich? Ich bin am Überlegen, wie ich das freundlich gestalte. Es ist einfach, sagen wir es mal so, der Einzelunternehmer, die Gestaltung ist einfach, aber du bist steuerlich enorm begrenzt. Sagen wir es mal, formulieren wir es so, genau. Weil, was man erstmal wissen muss, und das wissen die wenigen, dass du an erster Stelle eine progressive Besteuerung hast. Bedeutet, je nachdem, wie viel du verdienst, desto mehr steigt auch dein prozentualer Steuersatz. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast irgendwie im Jahr über 60.000 verdient, dann bist du in der Regel direkt beim Spitzensteuersatz bei 42%. Und das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Das heißt, wenn du sogar, ich glaube, ab 270.000 oder so Gewinn, dann bist du sogar beim 45% Steuersatz. Das heißt, die Hälfte von dem, was du letztendlich an Gewinn hast, musst du dann ans Finanzamt abführen. Und das ist an sich ja okay. Steuern zahlen ist okay. Aber bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du einfach kein Wissen hast, dann oder dich damit nicht beschäftigst, dann zahlst du halt mit Geld dafür, dass du keine Information oder kein Wissen dazu hast zum Thema Steuern jetzt als Beispiel. Das heißt, du hast jetzt jemanden, der irgendwie 100.000 Euro Gewinn hat, dann müsste diese Person Ende des Folgejahres oder Mitte des Folgejahres knapp 42.000 Euro Steuern nachzahlen. Und das ist so der große Knackpunkt, weil A, manche dieser Personen, die im ersten Jahr starten und dann direkt outperformen, die haben ja gar keine Steuervorauszahlung. Das heißt, die kriegen eine fette Nachzahlung schon mal. B, jetzt haben wir Personen, die ordentlich Steuerrücklagen bilden und so weiter. Es passiert aber jetzt Folgendes: In dem zweiten Jahr haben wir ein super gutes Jahr und im dritten Jahr, da wo die Steuerlast jetzt im Prinzip zu zahlen, zu tilgen ist, das Jahr läuft irgendwie nicht gut, sodass man aufgrund seiner Liquidität auch vielleicht etwas an die Steuerreserven gehen muss. Man hat trotzdem die Vorauszahlung weiterhin und hat jetzt noch die fette Nachzahlung und das Geschäftsjahr läuft nicht so gut. Und dann kann das dem einen oder anderen auch das Genick brechen. Und ich hatte selber persönlich mal eine solche Situation. Wie gesagt, ich bin schon ein paar Jährchen selbstständig und bin einmal in so eine Situation leider gekommen und bin meinem besten Freund, meinem Papa, da sehr dankbar, dass sie mich unterstützt haben, aus diesem Sumpf schnell rauszukommen. Weil das war, also wenn es dann nicht gut läuft und das ist so das große Problem und du die Rücklagen einfach gebraucht hast, anderweitig zum Beispiel, dann, auf gut Deutsch ist die Kacke dann am Dampfen. Weil das Finanzamt pfändet dann auch direkt das Konto. Das heißt, die machen da jetzt nicht, keine Ahnung, Ratenzahlungen oder gibt es bestimmt Fälle, wo das geht. Aber bei mir damals haben die gesagt, hey, bis dahin zahlen oder Konto ist gepfändet. Und da habe ich das Gott sei Dank zahlen können über die Unterstützung und habe mir dann irgendwann gedacht, okay, es muss doch irgendwie eine Lösung dafür geben. Und bei mir damals im Strukturvertrieb hieß es einfach nur, ja, du musst einfach immer mehr Geld verdienen, sodass dich die Steuerlast nicht interessiert. Und irgendwie bin ich da auch kognitiv motiviert. Ich sage, nee, das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Also habe ich mich damals mit einem gemeinsamen Freund mehr und mehr in die Thematik vertieft und reingefuchst und sind zur Erkenntnis auch gekommen, dass zum Beispiel der Einzelunternehmer einen großen Nachteil noch hat, und zwar die Trennung vom Privatvermögen zum Unternehmensvermögen. Ich meine, stell dir vor, es läuft mal nicht so gut und du kannst vielleicht die Rechnungen jetzt nicht zahlen, dann haftest du privat. Das heißt, du hast jetzt eine richtig große Firma aufgebaut als Einzelunternehmer, alles läuft super, alles cool, und dann kommt mal ein schlechtes Jahr und jetzt kannst du nicht zahlen und du hast dir vielleicht eine Wohnung oder ein Haus mittlerweile gekauft, dann ist dann deine Wohnung oder dein Haus weg, weil du haftest auch privat komplett und aber auch zum Beispiel dein Auto oder alles, was du halt privates Vermögen dir aufgebaut hast. Und das ist einerseits, es gibt ja Menschen, die sagen, hey, ich hafte mit meinem Namen dafür, einerseits okay, aber es ist halt nicht clever und ich habe meine Firma Clever Invest genannt. Also ich möchte, dass das clever läuft und für mich clever beziehungsweise mir eine clevere Strategie aussuche, wo ich ein super cooles Steuermodell habe. Und das ist so das große Problem beim Einzelunternehmer. Und dass die meisten, die im Strukturvertrieb sind, die können ja auch nicht Einzelunternehmer werden. Das ist auch so ein Haken leider. Und ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich glaube, ich hatte es eben schon erwähnt, aber wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Freunde, ihr wisst, ich mache kein Skript hier. Ich habe mir zwar immer Punkte aufgeschrieben, die ich so ansprechen will, Step by Step, aber ich mache hier kein klares Skript, weil ich will einfach ehrlich und authentisch bleiben und die Sachen einfach drauf lossprechen und sagen, hey, das und das, das und das, das und das. Und ich finde und glaube, dass das auch so rüberkommt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir das nochmal bestätigen würdet. Deswegen entschuldigt mich, wenn nicht immer alles perfekt ist und nicht immer alles hier super und reibungslos läuft und ab und zu auch mal ein paar Sprachfehler drin sind. Aber ich finde, genau das zeichnet meinen Podcast hier aus, dass wir einfach ehrlich sind und auch real und authentisch sind. Naja, zurück zum Punkt. Einzelunternehmer ist meiner Meinung nach so die Melkkuh der Nation. Ich dachte immer, als Angestellter bist du die Melkkuh der Nation, aber Einzelunternehmer, weil du musst dir so vorstellen, jetzt kriegst du irgendwie, hast du 5.000 Euro auf ein Einzelunternehmerkonto und zahlst dir 3.000 Euro Gehalt monatlich aus, dann kannst du die 3.000 Euro Gehalt nicht mal steuerlich absetzen. Das heißt, du gibst das Geld aus und irgendwann kommt die Steuerlast. Und wenn du da das nicht richtig machst, ich glaube, ich kenne nur einen einzigen Einzelunternehmer, das ist übrigens mein bester Freund, der sich damit befasst hat und für sich eine gescheite Lösung darin gefunden hat, was vollkommen in Ordnung ist. Aber der größte Teil der Menschen, die ich kenne, die Einzelunternehmer sind, die haben absolut gar keine Ahnung und zahlen einfach Steuern. Und das auch nicht wenig. Deswegen, ihr müsst euch damit beschäftigen. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, um sich damit zu beschäftigen. Ihr könnt auch gerne auf uns zukommen. Ich kann euch da auch nochmal ein paar Tipps und Tricks nennen. Naja, jetzt ist der nächste Punkt, dass die meisten Steuerberater dann irgendwann sagen, ab einem gewissen Gewinn, hallo Herr Mustermann, jetzt wäre es sinnvoll, irgendwie in eine juristische Person zu wechseln. Und was ist so die gängigste juristische Person? Die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. So, und die GmbH ist schon mal im Gegensatz zum Einzelunternehmen ein großer Mehrwert für die meisten, weil du rechtlich und steuerlich dich besser aufstellst und du erstmal als ersten Punkt so deutlich beziehungsweise am Ende des Tages 12% weniger Steuerlast hast. Das heißt, in der GmbH hast du, ob du 1 Euro verdienst oder 1 Milliarde Euro verdienst, du hast immer 30% Steuersatz in der Regel. Das ist Körperschaftssteuer, der Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer. So, und das hast du je nach, hast du in der Regel 30%. Fassen wir es mal so zusammen. Das heißt, grundsätzlich hast du erstmal in der GmbH den Vorteil, dass du weniger Steuerlast hast als Einzelunternehmer aufgrund der Höhe des Steuersatzes. Dann hast du den Vorteil, dass du als GmbH nicht haftest mit deinem Privatvermögen, sondern die Firma selbst. Und um eine GmbH zu gründen, musst du halt ein gewisses Stammkapital einzahlen. Und wenn, keine Ahnung, das Unternehmen dann gegen die Wand gefahren ist oder irgendwie es katastrophal läuft und man Insolvenz melden muss, dann ist das Stammkapital halt weg. Aber das Haus, das Auto und alles, was man sich privat im Vermögen aufgebaut hat, das ist halt nicht weg. Und das ist eine gewisse Sicherheit, weil man steckt nie drin. Ich bin ziemlich gut aufgestellt in meiner Unternehmung. Trotzdem würde ich eigentlich niemals sagen, dass ich immer sicher bin. Ich versuche alles dafür. Aber was ist, wenn die Gesetzlage sich ändert? Was ist, wenn, keine Ahnung, das Provisionsmodell abgeschafft wird? Was ist, wenn ich von heute auf morgen meine ganzen Vertriebspartner verliere und so weiter und so fort? Man muss auch vom Worst-Case-Szenario ausgehen und deswegen die Haftungsbeschränkung ist halt ein großer Mehrwert. Und dann zahlst du dir jetzt zum Beispiel 3.000 Euro Gehalt aus, die kannst du halt steuerlich absetzen, weil du bist jetzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und nehmen wir mal an, du bist jetzt noch privat krankenversichert, dann zahlt die Hälfte der Privatkrankenversicherung jetzt deine Firma und die Hälfte geht von deinem Privatkonto mit deiner Gehaltszahlung zum Beispiel. ab. Und das ist ein großer Vorteil. Und dann gibt es halt wirklich den Game Changer. Das sind die Gehaltsbausteine. Gibt es ja online mittlerweile so viele Firmen und Anbieter, die das irgendwie anpromoten. Also du kannst dir selber als Geschäftsführer, kannst du dir Gehaltsbausteine auszahlen. Die sind dann brutto wie brutto oder brutto, netto wie netto. Ich weiß nicht, wie man es genau formuliert. Wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, aber ich habe mich sehr viel damit befasst und kann mittlerweile sagen, aufgrund dem Wissensstand, was ich habe, gibt es viele Unternehmen, die man da besser aufstellen kann. Und hinsichtlich Gehaltsbausteine gibt es zum Beispiel Sachbezug über Edenred mache ich das zum Beispiel. Das heißt, jeder Mitarbeiter kriegt so eine Debit-Kreditkarte und kann damit jeden Monat für 50 Euro irgendwie frei nach Wunsch irgendwo damit zahlen. Das ist schon mal ein cooler Punkt. Und du überweist dem Mitarbeiter 50 Euro und es kostet dich am Ende auch nur 50 Euro. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast einen Mitarbeiter, dem zahlst du 1.000 Euro netto aus. Dann ist dein Bruttolohn plus das, was du vom Arbeitgeber als Arbeitgeber zahlen musst, irgendwo bei, keine Ahnung, fast 2.000 Euro. Und das hast du halt bei diesen Gehaltsbausteinen nicht, weil du zahlst ihm jetzt, keine Ahnung, 1.000 Euro aus, ein Nettogehalt, und packst dann die Gehaltsbausteine rein, wie zum Beispiel 50 Euro Sachbezug, privater Handykostenzuschuss, Fitnesszuschuss, was gibt's noch, Kita-Zuschuss, das ist auch ein krasser Gamechanger. Wenn du Mitarbeiter oder du selber Kinder hast, dann kannst du deine Kinder bezuschussen lassen für die Kita. Also, keine Ahnung, zahlst jetzt 400 Euro für die Kita, dann gehen 400 Euro vom Geschäftskonto der GmbH und 400 Euro kommen auch beim Arbeitnehmer an. Das ist ein großer Mehrwert. Es gibt sehr viele Gehaltsbausteine. Wenn ihr dahingehend Fragen habt, Unterstützung braucht und so weiter und so fort, könnt ihr euch, wie gesagt, bei mir melden. Ich bin, wie gesagt, kein Steuerberater, aber ich kann euch da die ein oder anderen Tipps und Tricks zeigen. Naja, auf jeden Fall hast du in der GmbH viele Vorteile und jetzt kommt es zum nächsten Punkt, um das dann, ja, die Champions League zu erreichen als Unternehmer, musst du dann Richtung Holdingstruktur gehen und das ist so die Königsdisziplin, eine Holding aufzubauen. Das ist wie ein Unternehmensverbund zu haben, das heißt, du hast in der Holding die Muttergesellschaft, in der Regel eine GmbH oder oft eine GmbH. In meinem Fall ist es eine Genossenschaft. Das ist auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool. Und also hast ein Unternehmen oben gegründet, das ist die Holding. Und die Holding gründet dann darunter die Tochtergesellschaft. Und das ist zum Beispiel die operative GmbH. Operative GmbH bedeutet, diese GmbH produziert die Umsätze, produziert den Gewinn und hält die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und dann gibt es was Cooles, nämlich das Schachtelprinzip. Ich mache das jetzt kurz und knapp, weil sonst auf der Tonspur ist es ein bisschen komplizierter, als wenn man das metaphorisch darstellen könnte. Also grundsätzlich gibt es das Schachtelprinzip. Das heißt, du hast Ende des Jahres zum Beispiel 100.000 Euro Gewinn in der operativen GmbH. Dann zahlst du 1,5% Steuern auf diese 100.000 und ziehst dann die 97.500 Euro, ziehst du dann die 98.500 Euro, ziehst du dann in die Holding. Und in der Holding, das darfst du dir vorstellen, wie dein Sparschwein, das ist geschützt, das ist gesaved und damit kannst du dir dann langfristig Vermögenswerte aufbauen und so weiter und so fort. Und dann gibt es viele andere Gestaltungsmöglichkeiten, wie du Förderungen nutzen kannst und so weiter und so fort. Also es ist einfach ein krasser Gamechanger, wenn man allein nur sein Steuermodell ändert oder in eine juristische Person wechselt oder eine Holding gründet mit allem drum und dran. Es ist mit etwas oder mit Kosten verbunden, weil du hast doppelte Buchführung, du hast für die Holding Buchführung, du hast für der operativen GmbH und so weiter und so fort. Das hat schon einiges an Aufwand und kostentechnisch auch, aber du sparst enorm am Ende des Tages, Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, warum das so ist, aber seitdem ich bei mir selber jetzt eine Holding habe und die Firmen drunter, gebe ich eigentlich viel weniger Geld aus als früher. Ich weiß nicht, warum es so ist, weil ich ja nicht frei immer verfügen kann über das Geld. Das heißt, nehmen wir mal an, in der operativen Firma ist jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro eingegangen und ich bin jetzt shoppen und denke mir jetzt, hier, die coolen Schuhe oder die coole Kleidung hole ich mir jetzt. Das kann ich halt nicht, weil das Geld gehört mir letztendlich nicht. Das Geld gehört der Firma. Ich kann damit Firmenausgaben tätigen, aber ich kann jetzt nicht damit mir neue Nike-Schuhe holen. Das ist eher nicht sinnvoll. Das müsste ich schon aus dem Privatvermögen zahlen. Und das sorgt irgendwie dafür, dass man, glaube ich, viel weniger Geld ausgibt. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, seitdem ich die Holdingstruktur habe, baue ich mehr Vermögen auf als davor. Und das ist so ein großer Mehrwert, den man genießen darf, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich so einen Podcast anhört, wenn man sich unseren Videokurs anschaut und so weiter und so fort. Man genießt Vorteile durch diese Medien, die wir haben, damit ihr einfach, ob ihr Makler schon seid oder irgendwie im Strukturvertrieb seid oder sonst was, das ist jetzt hier mal einfach für alle, die selbstständig sind, wäre es doch sinnvoll, sich damit einmal zu beschäftigen. Das kostet alles Geld, ja. Wissen ist Macht, Wissen ist Geld, aber es ist am Ende gut investiertes Geld, weil du hast früher oder später, wenn du einfach Geld verdienst in Deutschland, ein Problem. Nämlich du drückst am Ende viel zu viel an das Finanzamt ab, um es einfach freundlich zu formulieren. Und dann musst du dich irgendwann damit beschäftigen. Wenn du dich damit beschäftigt hast, dann kann ich mittlerweile sagen, also Steuerparadies würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann, wenn man es richtig aufbaut, auch in Deutschland eine coole und gute steuerliche Gestaltung haben und ist dann nicht so die Melkkuh der Nation. Deswegen würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch damit beschäftigt. Es ist jetzt nicht Dubai, wo man kaum Steuerlast oder fast gar keine hat, aber es ist wichtig, sich einfach damit zu beschäftigen. Und da gibt es auch verschiedene Bücher zu, es gibt verschiedene Coachings zu, ihr könnt gerne auf mich zukommen. Wir haben verschiedene Steuerberater in unserem Netzwerk, die wir euch empfehlen können, die abseits der Steuerberatung, also hinsichtlich Buchhaltung und so weiter, auch Dinge wie Steuergestaltung mit euch machen kann oder könnte. Das heißt, auch ist es sinnvoll, in deinem Fall mit deinen Umsätzen eine Holding zu gründen? Ist es sinnvoll, in der Holding, keine Ahnung, eine Genossenschaft, eine GmbH, eine Stiftung vielleicht zu haben? Was ist so das richtige Modell auf deine Person bezogen? Dann in der operativen, was machen wir da? Willst du eine Firma, willst du zwei Firmen? Wie sehen die Gehaltsbausteine aus? Und so weiter und so was. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist alles. Leider bin ich euch ehrlich, ist alles bürokratischer Hickhack. Also es ist schon viel Arbeit gewesen am Anfang, das alles so aufzubauen. Aber da kann man euch bestimmt unterstützen und euch da die richtigen Tipps und Tricks an die Hand geben, dass ihr da schneller und effizienter durchkommt. Aber am Ende des Tages, man arbeitet mit Behörden zusammen und ich sage es ja bis heute noch, wenn man in der Behörde sagen würde, für jeden abgeschlossenen Antrag kriegst du 2 Euro Provision, dann werden wahrscheinlich einige Anträge schneller bearbeitet, als wenn man sagt, Lebzeit verbeamtet oder im öffentlichen Dienst tätig und alles entspannt und cool. Naja, das lassen wir einfach mal so stehen. Aber es wäre cool, wenn ihr euch meldet. Es wäre cool, wenn ihr euch damit beschäftigt. Und ja, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert mit dieser Episode bringen und euch so ja den ersten Anstupser geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt mir gerne. Ansonsten bitte mal 5 Sterne da lassen. Ich kriege so viele Nachrichten, Jungs und Mädels, die sagen, hey, cooler Podcast und macht Spaß zuzuhören, aber es bringt halt was, wenn wir auch das Ganze bewerten. Also wäre ich euch allen mega dankbar. Gerne 5 Sterne da lassen, wenn es euch Spaß macht und ihr einen Mehrwert daraus habt. Ich freue mich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend noch, gute Geschäfte und zu guter Letzt mein Zitat. Es ist nicht wichtig, wie viel Geld aufs Konto kommt. Entscheidend ist, wie viel Geld auf dem Konto bleibt. Meine Freunde, merkt euch das. Es ist wichtig, wie viel auf dem Konto bleibt, nicht wie viel kommt. Ich habe einen sehr wohlhabenden Menschen kennengelernt und der war dauerhaft broke. Warum? Weil seine Kosten einfach viel zu hoch waren. Er nie irgendwie ein gescheites System für sich gebaut hat. Er nie seine Einnahmen, Ausgaben mal getrackt hat und gesagt hat, hey, so viel darf ich ausgeben im Monat. Und dieser Mensch war einfach dauerhaft broke. Aber hat nach außen hin getan, wie jetzt wäre der reichste Mensch, den es gibt. Deswegen, es ist wichtig, wie viel auf dem Konto bleibt. Nicht wie viel kommt, weil kommen kann, du kannst Millionen aufs Konto bekommen, wenn du aber hunderte Millionen an Ausgaben hast, bist du am Ende des Tages nichts anderes als broke. Deswegen, meine lieben Freunde, beschäftigt euch damit, kommt auf uns zu, wir freuen uns. In diesem Sinne, schönen Abend, schönen Tag, bis bald, euer Najim von WMakler.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Das war Maklerverse, der Podcast von WMakler für euren Erfolg in der Versicherungsbranche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten.